Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Matthias Becker, Geschäftsführer beim Shipmanager Anglo-Eastern für Deutschland. Moin, Herr Becker.
Moin, Herr Mayer. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wieder.
Schön, dass Sie da sind. Sie sprechen jetzt an, Sie waren schon mal da. Da komme ich gleich noch mal ganz kurz drauf zurück. Aber zunächst einmal, Anglo-Eastern hat nach eigenen Angaben roundabout 650 Schiffe im vollen technischen Management, weitere 250 Schiffe im Crew-Management. Wo liegt denn der Schwerpunkt der deutschen Niederlassung, die Sie nun leiten?
Naja, der Schwerpunkt in der ganzen Gruppe liegt eigentlich im Vollmanagement. Wir haben nicht alle Schiffe im technischen Management, insofern sind Ihre Zahlen richtig. Wir haben in Deutschland ungefähr 70 Schiffe, auch im technischen sowie auch im Crewmanagement.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie waren ja schon mal da bei uns. Da waren Sie noch für den Motorenbauer Wärtsilä tätig und sind dann zu Anglo-Eastern gewechselt. Das ist nicht gerade das, was man so den klassischen Weg bezeichnen würde. Aber was hat Sie denn dazu bewogen, dass Sie da jetzt für einen Shipmanager arbeiten?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber letztendlich ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Auch als Motorenbauer und Servicefirma ist man natürlich auch ganz eng am technischen Shipmanagement dran. Und insofern war das, ehrlich gesagt, auch nach 20 oder über 20 Jahren bei Wärtsilä auch Zeit, nochmal eine neue Herausforderung zu suchen.
Mittlerweile dürften Sie sich auch dann im neuen Job ganz gut zurechtgerüttelt haben. Was haben Sie denn von den Führungsgremien in Asien bei Anglo-Eastern mit auf den Weg bekommen? Was sind so die Pläne oder die werden vielleicht auch Wünsche geäußert haben, was Sie gerne hätten von Ihnen?
Das haben Sie in der Tat. Das Schöne zunächst einmal ist, Anglo-Eastern ist eine privat geführte Firma und mit sehr flachen Hierarchien. Ich spreche direkt mit dem Vorstand, insofern haben wir da einen kurzen Weg als Austausch. Und Anglo-Eastern ist in den letzten Jahren weltweit gewachsen, auch hier in Deutschland. Und wir wollen natürlich das Geschäft mit unseren bestehenden Kunden, die wir hier haben, festigen. Wenn es geht, auch wachsen, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, den Service für die Kunden hier sicherzustellen.
Anglo-Eastern hat hierzulande traditionell eine gewisse feste Bindung zur Reederei Hapag-Lloyd. Ist das immer noch so, wenn Sie von den Kunden sprechen? Ist auch Hapag-Lloyd davon noch einer der wichtigsten oder der größte Kunde?
Wir haben das Glück, dass wir in Deutschland und nicht nur hier, ehrlich gesagt, mit Blue Chips arbeiten können. Wir arbeiten hier in Deutschland sehr eng mit Hapag-Lloyd zusammen, in der Tat. Haben auch einige Schiffe im Management, aber nicht nur mit diesem Kunden, sondern auch mit anderen großen deutschen Reedereien sind wir ja im engen Austausch.
Wahrscheinlich nicht nur Containerschiffe.
Nein, wir haben Container und ungefähr 2/3 Container, 1/3 Bulk.
Gibt es denn sowas wie eine Vorgabe oder eine Zielvereinbarung, wo die Flotte hin soll, also die Flotte, die von Anglo-Eastern aus Deutschland gemanagt wird?
Also grundsätzlich hat ja, glaube ich, im technischen Shipmanagement haben wir alle Herausforderungen zu bewältigen. Ne? Und wir müssen sicherstellen, dass der Service beim Kunden gut bleibt und hoch bleibt. Und wir verstehen uns selber als Benchmark der Industrie. So, und im Shipmanagement erfordern die Kunden immer mehr Transparenz, immer mehr, sag mal, Compliance-Themen. Die Kunden sind alle als Corporate eigentlich aufgestellt. Das heißt, das wird natürlich auch auf uns runtergebrochen. Das, was Sie ansprechen, ist Wachstum. Ja, das ist für uns interessant und wir wollen immer größer werden. Aber es ist wirklich so, dass wir mit den großen Firmen, mit denen wir hier zusammenarbeiten dürfen, erstmal den Service sicherstellen wollen und dort sozusagen die natürliche Wahl des Shipmanagers sein bleiben wollen und im Zweifel dabei auch wachsen.
Worauf kommt es da bei Ihnen an? Also beziehungsweise worauf kommt es da aus Ihrer Sicht vor allen Dingen an, wenn es um den Service geht?
Na, zunächst einmal brauchen Sie, Ship Management ist People Business, ist natürlich Crew. Ja? Also das ist das A und O. Anglo-Eastern ist schon seit jeher stark im Crewing gewesen und mit 39.000 Seefahrern auch eine Größe in der Welt. wir setzen sehr viel Energie in Ausbildung. Also wir haben eigene Kadettentrainingsakademie, wo wir jedes Jahr 500 Kadetten auf den Markt werfen, sozusagen, ja, eigen ausgebildet. Dazu haben wir eines der größten Trainingszentren in Mumbai für unsere Crew, um die permanent weiterzubilden. So, und unsere Onshore Superintendents, Vessel Manager, wie wir sie nennen, rekrutieren wir zum großen Teil auch aus unserer Crew heraus. Das heißt, jeder Vessel Manager ist als Chief Engineer gefahren. Ja, also das, wir haben da relativ hohe Ansprüche und glaube ich auch einzigartig in der Industrie. Und das ist das Fundament des Ganzen. So, dann das Zweite ist sicherlich die Digitalisierung. Wie weit sind Sie schon mit Ihren Prozessen, mit Ihren Tools? Wie können Sie die Anforderungen von Kunden, was ich eben sagte, Transparenz in den technischen Abläufen, aber auch in den kommerziellen Abläufen, wie können Sie das sicherstellen? Also haben Sie die Tools verfügbar und können Sie das Reporting, was die Kunden haben wollen, darstellen? Das sind so die beiden Hauptpunkte, die man lösen muss. Und dann möglichst eng am Kunden sein.
In puncto Crewing, merken Sie da so etwas wie den berühmten Fachkräftemangel? Ich meine, das ist zwar eine vorrangig deutsche Diskussion, zumindest im Moment, aber gerade in der Schifffahrt heißt es ja auch immer, man hat so ein bisschen den Mangel an Offizieren oder man hat ihn vielleicht noch nicht, aber man sieht ihn auf sich zukommen. Ist das ein Thema für Sie?
Absolut. Da kann sich, glaube ich, niemand von freisprechen. Wir sind in Hongkong gegründet, seit jeher sehr fokussiert auf den indischen Markt. Über 50% unserer Seefahrer sind indischer Nationalität. Insofern sind wir durch die Vorgänge, die wir im Moment in der Ukraine und Russland sehen, nicht ganz so sehr betroffen. Wir haben weniger als 5% Ukrainer, 1% Russen in der Flotte. Also insofern ist das von der Seite her nicht das große Problem für uns. Aber selbst Indien ist begrenzt, ja, als Rekrutierungsmarkt. Und ja, das sehen wir schon. Aber auch nicht nur das als für die Seefahrer, sondern auch für die Jobs, die wir hier vor Ort an Land haben, angefangen von der Buchhaltung bis hin zum technischen Einkäufer oder Inspektor, ist es nicht ganz einfach, Nachwuchs zu bekommen.
Sie sagen, auch Indien hat natürlich so seine Grenzen. Ich weiß von Chipmanagern, die oder auch von Rädern, die so ein bisschen auch mittlerweile nach Afrika schauen. Ist das so etwas für Anglo-Eastern, vielleicht auch dort tätig zu werden und Crew dort zu rekrutieren?
Am Rand, aber nicht wirklich fokussiert. Also wir sind, wie gesagt, durch die Akademie sehr, sehr stark auf den indischen Markt ausgeprägt. Wir haben in Manila auch eine entsprechende Akademie. Das heißt also, auch die Philippinen sind natürlich für uns wichtig. Und man muss immer schauen, wo man sozusagen den nächsten Markt findet. Aber unsere Infrastruktur ist da klar auf Indien ausgerichtet.
Es klang eben auch schon mal das Thema Compliance an. Nicht nur, aber auch die ganze neue und noch kommende Umweltregulierung spielt dabei natürlich ein Thema. CII, EEDI, EU, ETS, natürlich der Emissionshandel der Europäischen Union, der auf die Schifffahrt ausgedehnt wird oder wurde. Die Liste ließe sich wahrscheinlich noch ein bisschen verlängern. Und da überall spielt ja das Thema Compliance nun mal mit rein. Wie gehen Sie das denn an? Was bedeutet das für Sie? Was hat das für Auswirkungen auf die Arbeit eines Shipmanagers?
Ja, das ist jetzt ein abendfüllendes Programm. Ne? Also
wir versuchen es ein bisschen kürzer zu halten.
Vielen Dank für die Frage. Also das ist natürlich eines der Themen, was unsere tägliche Arbeit betrifft, ganz klar und auch bestimmt. Auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass die großen Shipmanager durchaus einen strategischen Vorteil haben, weil es eben immer mehr Verzweigungen gibt in der Regulierung und man immer besser aufgestellt sein muss, auch größer vielleicht aufgestellt sein muss, um bestimmte Sachen zu adressieren. Wir sind lange in den Gesprächen gewesen mit den Reedereien, wie diese insbesondere EU-ETS umgesetzt werden soll, was für eine Rolle spielen wir dabei, das war ja auch lange unklar. Hat dann kurz vor Weihnachten letztendlich, ist das endlich definiert worden. Und wir sind jetzt soweit auch mit den Reedereien klar, wer welche Aufgaben übernimmt. Wir können da nur Service Provider sein, um das zu sagen. Also wir können natürlich das technische Reporting machen, das machen wir auch gerne, machen wir ja auch schon in MAV und DCS. Und darüber hinaus haben wir auch in Mumbai nicht nur unsere sogenannte Environmental Compliance Team, aber auch unser Fleet Performance Team sitzen, die Schiffe und das Operative analysieren und dann entsprechend auch an die Reedereien reporten. Das sind Anforderungen, die die Reedereien mehr und mehr haben, ja, also auch was die Effizienz der Schiffe angeht, nicht nur die IMO-Regularien zu erfüllen, sondern natürlich auch das effizienteste Schiff zu haben. Und da gibt es bei uns eine ganze Reihe von Menschen, die sich das anschauen, jedes Schiff analysieren und auch entsprechende Rückmeldungen an die Reedereien geben. Also wir haben über 520 Schiffe, von denen, die wir im Management haben, haben wir auch unter dem Fleet Performance Center und analysieren die einzelnen Routen.
Dafür mussten Sie dann auch neue Leute einstellen oder zumindest das Know-how im eigenen Laden aufbauen?
Nicht nur das, natürlich, aber nicht nur das, sondern auch zusammen mit den Kunden tunlich mussten wir auch investieren in digitale Lösungen. Das ist, geht immer Hand in Hand und ja, das ist natürlich ein Schritt und wir sind auch noch nicht fertig damit. Also das ist auch ganz klar. Das heißt insbesondere die digitale Transformation jetzt in dem Zusammenhang mit bezogen auf die Schiffseffizienz, das geht natürlich weiter und das ist ein laufender Prozess und der eine Kunde ist vielleicht auch da empfänglicher für und möchte schneller vorangehen und der andere ist dann etwas weniger aktiv.
Was heißt das für Sie, wenn Sie sagen, Sie wollen und müssen da noch investieren? In welche Richtung kann das gehen? Also was muss Anglois dann da selbst noch tun?
Naja, wir haben natürlich ein paar Grundsysteme, die wir auf die Flotte ausgerollt haben. Also ob es jetzt die Fleet Operating Systeme sind oder auch unser Ship Management System. Das sind Systeme, die wir natürlich aussuchen, auch mitgestalten und wo wir auch selber investieren. Aber das meiste geht natürlich immer im Zusammenhang mit dem Owner als Investition ins Schiff.
Das heißt, wenn er nichts macht, können Sie auch nichts machen?
Das ist das Leben als Ship Manager.
Wünschen Sie sich da manchmal ein bisschen mehr Bereitschaft von der Kundenseite, zusammen mit Ihnen voranzugehen?
Aus unserem Blick hier würde ich das nicht so unterschreiben. Also wir haben zum Glück große Kunden hier in Deutschland, aber auch mein Verständnis ist weltweit, die in der Regel ihre Rolle verstanden haben und sich selber auch als Marktführer oder als führendes Unternehmen verstehen. Insofern geht es da niemandem darum, möglichst billig das Schiff zu betreiben mit einem kurzen Horizont, sondern immer mittel- und langfristig nachhaltig das Schiff zu betreiben. Und das ist auch genau der Ansatz von Anglois. Also das sind auch die Kunden, die wir brauchen.
Und unabhängig von den Kunden, selbst wenn die vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mitziehen wollen, aber haben Sie als Anglois dann auch selbst erkannte und selbst definierte Hausaufgaben, die Sie jetzt irgendwie erledigen müssen und oder wollen?
Naja, wir müssen uns immer auf das vorbereiten, was sozusagen als nächstes kommt. Und das ist jetzt abgesehen, also wenn man von der reinen Technik weggeht, ist es natürlich so, dass die Kunden sich immer, wie ich vorhin sagte, immer mehr als Corporate auch aufstellen, dass es immer mehr Vorgaben gibt, was das Reporting angeht. Nicht nur, was den Detailgrad und die Transparenz angeht, sondern auch, was das In-Time-Reporting angeht. Ja, also wir müssen unsere Systeme, unsere Prozesse, auch unser Training der Leute so ausgestalten, dass das alles beim ersten Mal richtig ist, ja, dass sie, dass die Reports, die also abgelegt werden, also es gibt ganz viele im Tagesgeschäft natürlich ganz viele Einzelschritte, aber dass das alles sofort 1:1 beim Kunden landen kann, ja, und dass das auch in der Qualität dann entsprechend ist. Das ist ein Prozess, den wir alle durchlaufen müssen, glaube ich.
Bedeutet das, dass Sie Teile der Seeleute auch nochmal neu schulen müssen? Oder zumindest nochmal mehr Aufmerksamkeit darauf legen müssen, dass diese Leute eben auch entsprechend überhaupt befähigt sind, die neuen Aufgaben oder die zusätzlichen Aufgaben zu erfüllen?
Alle werden permanent geschult, die Seefahrer ohnehin, die so oder so ein sehr, sehr intensives Programm abzuarbeiten haben, nicht nur im Tagesgeschäft, sondern auch was das Update und das Trainingsprogramm und Schulungsprogramm angeht. Aber natürlich, wir haben neben diesen Themen auch ganz besonders natürlich die Sachen, die uns als Anglois dann als KPI sozusagen, als unser Marktvalue so wie wir es verstehen, ist, müssen wir natürlich auch trainieren. Das sind also Sachen wie Hafenstaatenkontrollen, wie Rideship-Kontrollen. Also das muss natürlich auch dann transportiert werden. Die Crew muss geschult werden, dass wir da das, ich glaube, weltmarktführende Benchmarking, was wir da haben, dass wir das behalten.
Es klang eben schon so ein bisschen durch, meine ich, und was sollen Sie auch anders sagen als ein Vertreter von Anglo-Eastern, aber ich meine herauszuhören, dass Sie schon auch einen großen Vorteil in der Größe eines Ship-Managers sehen. Je größer, desto vielleicht eher ist er in der Lage, die ganzen Herausforderungen zu meistern und neue Systeme auszurollen etc. pp. Kann man das so sagen?
Das glaube ich ganz fest. Zumindest, ich würde einen kleinen Disclaimer ranhängen, zumindest bei den klassischen Handelsschiffsbereichen, also bei den Containerschiffen, bei den Bulkern, teilweise bei den Tankern, würde vielleicht besondere Nischenmärkte würde ich rausnehmen. Ja, da kann man natürlich immer und seine Position stärken. Und es gibt auch immer wieder Setups, die das beweisen, dass es geht. Aber im Großen und Ganzen würde ich meinen, dass wir im Ship Management durch das, was wir eben besprochen haben, und auch dadurch, dass auf Kundenseite, insbesondere bei den Operatoren, bei den Linern, man ja auch mit großen Playern zu tun hat, dass dort eine Erwartungshaltung ist, die man als große Firma mit ähnlichen Prozessen besser beantworten kann. Und ja, insofern glaube ich, dass, und das sieht man ja letztendlich auch, die Zahlen bestätigen das, dass große Firmen im Ship Management da durchaus Vorteil haben.
Es gibt da ja so ein paar Namen, gerade im Ship-Management-Markt, die im Prinzip eigentlich jeder kennt, unter anderem Anglo-Eastern, aber hierzulande auch Schulte, Seaborn, Columbia, Wallem, wie sie alle heißen. Wie bewerten Sie denn den eigenen Wettbewerb, in dem Sie sind? Müssen Sie kämpfen? Ist das ein harter Wettbewerb oder kommen Sie klar, so wie im Moment das läuft?
Na, wir kommen schon klar. Uns geht's gut. Vielleicht... Ich will gar nicht so, also ich kann das gar nicht bewerten, wie sich andere aufstellen, aber Anglo-Eastern hat eine klare Vorgabe und eine klare Marktpositionierung und die besagt, wir sind asset-free. Ja, wir sind nicht investiert. Wir sind nicht investiert in Schiffen und wir sind nicht investiert in Systemen, in Tools und so weiter. Also das heißt, wir beschränken uns und konzentrieren uns auf das gute technische Management, was wir den Kunden bieten. Ich glaube, das ist bei vielen anders, insbesondere im deutschen Markt natürlich. Das hat alles Geschichte und das hat auch alles seine Rechtfertigung. Und es ist auch eine Marktpositionierung natürlich, wenn man als Managing Owner unterwegs ist, aber wir sind es nicht.
Wollen Sie auch nicht werden?
Wollen wir auch nicht werden.
Erwarten Sie eine irgendwie geartete weitere Konsolidierung im Ship-Management-Markt? Also, dass vielleicht dann nochmal kleinere vielleicht vom Markt verschwinden, weil sie eben nicht die Power haben, um die ganzen Herausforderungen zu meistern? Oder das größere Zusammengehen? Also
ich glaube, das sieht man ja auch, also regelmäßig. Es passiert ja. Und ja, doch, denke ich schon. Die nächsten Jahre werden auch nicht einfacher. Also wir sprachen vorhin über Regulierung, neue Technologien, neue Fuels, was auf uns zukommt. Ich glaube schon, dass es da eine Konsolidierung geben wird. Auch die Märkte werden sich wieder verändern und dann wird der Druck auch möglicherweise höher werden. Und dann können größere Firmen zum Beispiel auch mit höherer Einkaufspower ja, vielleicht auch einen besseren Service bieten.
Welche Rolle könnte denn Anglo-Eastern in der Konsolidierung einnehmen?
Na, eine führende, wenn. Aber wie gesagt, im Moment konzentrieren wir uns darauf, dass wir bei den bestehenden Kunden einen guten Service bieten. Also wir sind nicht unbedingt auf Wachstum so fokussiert, dass wir das alles andere hinten anstellen würden. Im Gegenteil, wenn es sich ergibt, wenn der Kunde der Richtige ist und insbesondere hier in Hamburg, wenn wir das Gefühl haben, wir können den Kunden auch zufriedenstellen und können das abarbeiten, dann sind wir natürlich jederzeit offen zu wachsen, aber das ist nicht die erste Prämisse.
Wachsen in den jetzt schon bearbeiteten Schiffssegmenten oder auch in anderen Segmenten wie, ich weiß nicht, Kreuzfahrt, Offshore, so Spezialschiffssegmente. Es gibt ja so Shipmanager, die da auch immer mehr rein expandieren. Ja. Ist das auch was für Anglo-Eastern?
Ja, nicht in Hamburg, aber Sie haben recht, das gibt es natürlich, gibt es auch hier in Hamburg, aber es ist für uns nicht in Hamburg ein Thema. Wir haben seit letztem Jahr eine Firma übernommen, die sich im Bereich Kreuzfahrtschifffahrt bewegt, CMI in Miami. Das sind natürlich interessante Märkte, wo wir rein wollen. Es gibt auch andere Märkte, die interessant sind. Wir sind ja als Gruppe stark im Gastankersegment, im Tankersegment allgemein. Und da kann man natürlich weiter wachsen.
Könnte man auch hier in Deutschland. Hier gibt es ja auch einige mittlerweile, die sich mit Tankern und auch Gastankern beschäftigen.
Absolut, aber man muss noch nicht alles überall können. Also das würden wir hier vielleicht, das sehen wir hier nicht für uns. In Deutschland, aber wir können Dinge aus der Gruppe bedienen. Also wenn man auch hier in Deutschland möglicherweise eine Opportunität hätte, dann könnten wir das in der Gruppe bedienen, aber das sehen wir nicht für unser Ship-Management-Standort. Und da gibt es andere Märkte, wo wir natürlich drauf gucken, aber wir kommen klassischerweise aus dem echten Handelsschiffsbereich und da wollen wir auch weiter wachsen.
Wenn Sie das im Hinterkopf haben, wie blicken Sie denn dann so auf die Entwicklung der hiesigen Flotte? Ich meine, Sie sind nun mal dann für Deutschland zuständig, dann müssen Sie ja auch die Entwicklung in der deutschen Flotte mit beobachten, was Sie mit Sicherheit auch tun werden. Wie schauen Sie da so rauf, wenn sich das ein bisschen verschiebt, vielleicht von früher sehr viel Container und heute ist es deutlich diversifizierter, hat man zumindest den Eindruck. Wie würden Sie das so bewerten für Anglo-Eastern als potenzielles Geschäftsgebiet?
Ich weiß gar nicht, ob das diversifizierter ist heute. Die Containerflotte ist vielleicht geschrumpft, das kristallisiert dann den Rest hervor. Ja, wir sehen das so, dass es natürlich hier große Player gibt, die auch Operator sind. Zu wenige leider, aber die gibt es. Die sind stark und das ist ja auch unser Fokus. Das klassische Container-Feeder-Geschäft ist per se vielleicht nicht das allererste Geschäft für einen Drittmanager, weil das sehr dominiert ist von Managing Owner. Könnte passieren, dass es auch interessant wird, aber ist vielleicht nicht die allererste Adresse. Und insgesamt, ja gut, ich meine, die Flotte schrumpft in Deutschland leider. Und das sieht man ja auch bei anderen Häusern, dass man zwar hier sitzt, aber dann doch auch im internationalen Geschäft sich umschaut, um Schiffe ins Management zu bekommen.
Zum Schluss nochmal ganz kurz, was ist so das, was jetzt am weitesten oben steht auf Ihrer Agenda für Anglo-Eastern?
Wir sind in Hamburg durchaus gewachsen im letzten Jahr, erfreulicherweise. Da müssen wir ein paar Prozesse stabilisieren und weiter optimieren. Und dann wollen wir schauen, wo es noch Möglichkeiten gibt. Aber prinzipiell, wie gesagt, wir sind gut aufgestellt, was die digitalen Systeme angeht. Wir sind gut aufgestellt, was die Fleet Performance, was EU ETS Compliance und diese Themen sind in der großen Gruppe alle vor vielen Jahren ganz gut kanalisiert worden. Wir haben eine starke Einkaufsgemeinschaft mit C-SPAN zusammen. Also in diesen Themen sind wir gut aufgestellt und jetzt wollen wir sehen, dass wir hier noch an der einen oder anderen Stelle optimieren.
Und vielleicht noch das ein oder andere Schiff dazu kriegen.
Sagen wir nicht nein, wenn es passt und wenn wir es auch bedienen können, das ist ganz wichtig.
Wir werden das beobachten. Für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Becker, vielen Dank.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.